lehren, wo Judenchristen haben versucht, dieser Gemeinde aufzudrücken. Er hat gesagt, Christus ist gut, aber ihr müsst die Gebote, gerade die 613, auch noch halten. Wäre auch noch gut, ihr würdet das und das und das und das auch noch machen. Und der Paulus kommt heute in eine Auseinandersetzung, wo er eigentlich mit diesen Juden zusammen oder eben mit den Galatern, die das wie haben aufgenommen, ringt darum und sagt, Leute, legen wir das Gesetz ab. Und ein Thema war, nach der Sicht der Judenchristen, war der Glaubensvater Abraham auch einer, der eigentlich, die 10 Gebote hat es dann noch nicht gegeben, aber der eigentlich nach dem Gesetz gelebt, nach dem Gebot Gottes gelebt hat und durch das gerecht ist gesprochen worden. Und der Paulus sagt, hört auf mit dem. Genau, jetzt müsstest du mir noch den Bildschirm geben. Genau, geht nicht. Vielleicht kommt es noch. Also genau. Sein erstes Thema, das schon im Galater 3 ganz am Anfang anfängt, ist, wie war es denn bei Abraham? So heißt es in der Schrift, glaubt Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Der Paulus sagt hier schon genau, sagt Leute, schon der Abraham. Er war nicht der, der nach dem Gesetz gelebt hat, sondern er war gerecht aufgrund von seinem Glauben. Er war gerecht aufgrund von seinem Vertrauen an Gott. Er war Knecht letztendlich aufgrund von Gnade. Und er sagt, dass sie Kinder Gottes, dass sie auch Kinder, Nachkommen von Abraham, nicht die, die sich all die Gesetze halten, sondern die, die wie der Vater, der Glaubensvater Abraham, einfach an Gott glauben und ihm vertrauen. Er führt das nachher in einem nächsten Schritt aus, ab Vers 15 eigentlich in den Text, wo wir heute reinschauen wollen, wo er nachher einiges zum Ausdruck bringt. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Und jetzt kommt er wieder auf Abraham und sagt, genauso verhält er sich mit den Zusagen, die Abraham und seine Nachkommenschaft gemacht wurde. Und nachher Vers 18, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen, dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellt, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Er nimmt noch einmal das Beispiel von Abraham auf, das er angefangen hat im Kapitel 3 und sagt, wir können es vergleichen mit einem Bund oder mit einem Testament. Bund und Testament war im Griechischen genau der gleiche Begriff gewesen. Und die Leute haben gewusst, von was er redet. Ich weiss nicht, wer von euch hat schon alles ein Testament gemacht? Und ich nehme nicht an, dass euer Kind jetzt noch so und so müssen tun, dass das Testament in Erfüllung geht. Das ist einfach geschrieben. Es ist so. Und das Bild braucht eigentlich der Paulus, sagt, Leute, das Testament ist verbindlich, der Bund. Gott hat den Bund mit Abraham geschlossen und gesagt, auf Glauben, durch Glauben seid ihr gerecht. Ihr seid meine Kinder. An dem könnt ihr nicht mehr rütteln. Und so wie euer Testament eigentlich, außer ihr ändert es wieder, wenn die Kinder nicht so tut, wie sie sollten vielleicht. Aber das, was dort steht, und Gott steht zu seinem Wort, dann geht es auch nicht wieder ändern. Und das versucht er hier den Galater zu erklären und sagt, das ist gesetzt. Leute, lasst euch nicht durcheinander bringen. Sondern der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der gilt auch heute noch. 430 Jahre später sind nachher die 10 Gebote gekommen. Und nachher haben natürlich viele gesagt, okay, jetzt kommt halt gleich noch etwas dazu. Und der Paulus sagt im Vers 10, wir haben das letzte Woche schon angeschaut, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Der Paulus sagt, die immer noch versuchen, statt in dieser Gnade zu leben, versuchen sich nach dem Gesetz zu halten. Verflucht ist der, der es nicht schafft, alle Gesetze zu halten. Wenn du nur eins übertrittst, dann lebst du eigentlich unter dem Fluch. Und er zeigt mit dem Bild von Abraham auf, Leute, schon dann ist es nicht um Gesetz gegangen. Das ganz kurzen Exkurs ins Alte Testament, wo hier der Paulus für uns macht. Und was mir ist wieder neu wichtig geworden, nicht nur dann zumal, sondern auch heute. Und jetzt nehmen wir mal den Charlie Füller so ein bisschen als Bild für die heutige Zeit, für uns. Auch heute stehen wir oftmals unter dem Fluch. Die, die jetzt die 10 Gebote nicht auswendig können, die können sie hier mal noch nachlesen. Der Paulus sagt, wir stehen dann zumal wie heute in der Gefahr, dass wir uns eben immer noch die Gesetze halten. Auch wenn eigentlich, wenn es gar nicht nötig wäre. Wir können jetzt so sagen, ja, aber wir sind freie evangelische Gemeinde, vor allem frei. Für uns ist doch das kein Thema mehr. Wir sind aber jetzt wirklich frei. Und ich merke, wie auch wir in der Gefahr stehen, nicht nur wie die Juden die 613 Gesetze zu diesen Geboten zu nehmen, sondern wie auch wir in der Gefahr stehen, manchmal für uns selber, manchmal in der Gemeinde, wie Gesetze aufzustellen. Und letztendlich versucht der Teufel, uns wie unter einen Fluch zu bringen. Unser Leben wird kraftlos und saftlos. Da, wo wir versuchen, krampfhaft Gesetze einzuhalten und nach diesen Gesetzen zu leben. Vielleicht sagst du, meine stille Zeit läuft nicht so gut. Wenn ich die Bibel lese, bin ich gar nicht besonders von deren ergriffen. Sie redet mich nicht so an, wie ich mir das vorstelle. Darum zweifle ich, ob Gott mich überhaupt noch zu ihm redet. Ja, bin ich wirklich erlöst? Und die haben Stress und jagen sich irgendwo in eine gesetzliche stille Zeit, in ein gesetzliches Bibellesen und erleben noch weniger. Als das Befolgen von einem Gebot steht das Leben aus einer Beziehung. Stille Zeit und emotional zu erleben, Bibellesen als Leistung. Vielleicht ist das nicht dein Problem. Aber vielleicht wird es da oder der manchmal zu etwas, wo du hörst, ah, jetzt auch noch. Ich glaube, es ist gut, wenn man eine Regelmäßigkeit hat. Es sollte immer wieder etwas sein, und ich sage, wow, dem Gott zu begegnen. Aus der Beziehung, aus der Gnade, aus dem ihm zu begegnen, seinem Wort. Das sollte uns antreiben und nicht die Gesetzlichkeit. Oder solange ich noch das oder das Problem habe, kann Gott mich gar nicht erlösen. Du schaust auf die Probleme, die du noch hast, auf das, was vielleicht sagst, es ist noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Und sagst, wenn ich das im Griff habe, dann schaut mich Gott ein bisschen freundlicher an. Und der Paulus sagt, es ist falsch. Nicht das Gesetz steht am Anfang, sondern Gnade. Aufgrund von der Gnade, aufgrund von der Lösung kannst du dein Problem angehen. Er will dir Kraft geben, für diese Schritte weiterzukommen. Und nicht, ich löse es zuerst selber, damit Gott lieb ist zu mir oder mich freundlich anschaut. Ich kann mich doch erst rechtfertigen, wenn ich das Unrecht, die bösen Gedanken über eine bestimmte Person loswerde. Vielleicht hast du auch Wut im Magen gegen jemanden. Sei es dein Nachbar, sei es dein Arbeitskollege, was auch immer. Und du sagst, ich muss auch gerade heute beim Abendmahl, ich muss die Wut zuerst loswerden, bevor ich es aufs Abendmahl nehme. Bring sie doch Jesus. Und sag, Herr Jesus, ich möchte deine Gnade heute Morgen erleben. und hilf mir nachher, diese Situation zu klären. Aber wo ist vielleicht auch da, wie wir zuerst das Gesetz, ich muss das zuerst klären. Oder wenn ich nur Gottes Verheißungen mehr glauben würde, dann würde er mich von dieser Krankheit oder von dieser Situation heilen. Vielleicht ist das in unseren Kreisen nicht so das Thema, aber ich habe schon so viele Leute erlebt, in Gesprächen gehabt und gesagt, weisst, wahrscheinlich glaube ich zu wenig. Sonst wäre das und das nicht passiert. Wahrscheinlich habe ich irgendetwas falsch gemacht, darum ist das und das passiert. Ich sage, was ist denn das für ein Glauben? Ich habe einen lebendigen Gott, der dich einfach mal brutto liebt mit all dem, was nicht in Ordnung ist. Und seine Gnade ist nicht davon abhängig, ob du perfekt bist oder nicht. Sondern seine Gnade ist pure Liebe für so, wie du bist. Aber er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Aber nicht aus Gesetz, sondern aus einer Beziehung heraus, wo er dir durch seinen Geist Kraft gibt, damit Veränderung kann geschehen. Aber nicht aus etwas, wo wir uns wie ein Gebot daran halten und aufschreiben. Ich weiss nicht, spürst du den Druck, vielleicht auch in deinem Leben, wo die Galater hier hatten und das Gefühl hatten, oh, das auch noch, das auch noch, das auch noch. Und die Gnade von Jesus einfach sagen, ich bin gestorben für dich. Du bist so gut, wie du bist. Komm, und wir gehen zusammen einen Weg. Da hat Galater nicht mehr erlebt, sondern da ist plötzlich ein Druck gekommen. Und das ist bis heute so. Da, was der Teufel nicht schafft, uns zu sagen, du darfst das und das und das Böse nicht machen, dann sagt er, nein, mach das Gute. Du musst da und da und da gut sein. Und wir kommen unter einen Stress, unter einen Krampf, wo letztendlich musst du sagen, wir verlieren die Freiheit, die er uns eigentlich geben will. Gesetz macht krank. Das staune ich nicht, wenn es nachher Bücher gibt, wenn Glaube krank macht. Glaube kann krank machen, genau so, wie es hier bei den Galater ist verkündet worden. Das hat gesagt, das und das und das musst du einhalten. Gebote sind an sich nicht schlecht. Gott weist uns auf etwas her, was unserem Leben gut tut. Aber wenn Gebote vor Jesus stehen, machen sie uns letztendlich kaputt und krank. Der Chris Hodges hat mal gesagt, irgendetwas in unserer menschlichen Natur will uns ständig von einer echten, lebendigen Beziehung mit Jesus wegziehen. Denn es ist viel einfacher, sich stattdessen einfach darauf zu konzentrieren, wie man sich verhalten soll. Letztlich aber raubt uns das unsere Freude und unseren Frieden. Leute, eins ist sicher. Der Satan freut sich über nichts mehr, als wenn wir die 10 Gebote, aber auch in unser Gebot, versuchen einzuhalten und zu sagen, ja, jetzt, heute Morgen mache ich noch eine Stunde stille Zeit, das muss einfach sein. Heute gehe ich noch in Gottesdienst, weil, ja, was denkt der Fritzl und Köbi und so weiter. Und jetzt erst sagen, wow, Gott! Danke, bist du heute Morgen da? Bist du der gleich? Und ich freue mich, darf heute Morgen in Gottesdienst gehen, weil ich hier darf dir begegnen. Weil ich hier Menschen darf begegnen, die dich auch lieb haben. Manchmal braucht es wirklich bewusst wie eine andere Blickrichtung. Und der Paulus sagt, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Wenn du es nicht packst, alles zu erfüllen, bist du verflucht. Und das packt niemand. Und der Teufel sagt, cool bleiben, 95% länger noch, gibt dir noch ein bisschen Mühe, 90%, oh okay, den Rest füllen wir dann noch mit Gnade aus. Und Gott sagt, 100% Gnade. Das Gesetz ist nicht das, was du brauchst. Es ist nicht das, was dich heil macht. Und erstaunlich ist nachher die Frage, ja, was nützt das Gesetz? Hätten wir nicht von Abraham können direkt weitergehen können? Wieso braucht es das Gesetz? Wenn es eigentlich nur vom Teufel missbraucht wird, oft uns wie unter Druck zu halten, Und wir wollen miteinander die segensreichen Absichten anschauen, die Gott eigentlich hat mit dem Gesetz. Der Paulus fragt in Galater 3,19, welche Aufgabe hat dann das Gesetz? Und er beantwortet es eigentlich schon im Vers 19, hoppla, wenn er sagt, es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und soll so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Also das Gesetz ist da, für uns zu zeigen, wir haben Hilfe nötig. Wir packen es nicht allein. Wir werden Gebot und Gesetz, seien sie selber gemacht, seien sie von der Bibel, wir werden sie nie erfüllen können. Wir werden in einem Krampf in sein. Und vielleicht gelingt es sogar einem. Das ist schön, aber du bist nicht mehr frei. Und das ist eigentlich das, was der Paulus so leidet mit den Galater und sagt, hey, ihr hättet 100% Gnade, 100% Freiheit bekommen. Und ihr versucht es mit 90, 95 oder wie gut dass du bist, zu füllen, ich schaffe es irgendwie. Statt aus dem 100% Gnade, die von Gott zu verändern, durch Gottes Geist, können nach dem zu leben, was dir gut tut. Was Gott eigentlich in dein Leben hineingelegt hat. Die Frage ist natürlich berechtigt, wenn nachher der Paulus sagt im Vers 21, bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusage steht? Jetzt haben wir auf der einen Seite die Zusage von Gott, auf der anderen Seite das Gesetz. Wieso braucht es denn beides? Und er braucht verschiedene Bilder, für uns das aufzuschlüsseln, was das Gesetz eigentlich für eine Absicht hat. Das eine ist mal, er sagt, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Lesen wir mal den Text dazu, Vers 21 und 22, er sagt, es ist ausgeschlossen, dass die zwei Sachen sich widersprechen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstand ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht werden. In Wirklichkeit jedoch, so zeigt die Schrift, zeigt Gottes Wort wie ein Spiegel, dass die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Er sagt, die Schrift offenbart es eigentlich schon. Und sagt, in Wirklichkeit wird es keiner von uns schaffen. Wir stehen alle unter dem Gesetz. 1. Mose 8, 21, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Oder die bekannte Stelle aus Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben. Er sagt, genau diese Gesetze sollen uns ein Spiegel sein, sollen uns den Spiegel vorhalten und sagen, schau rein und du entdeckst den Dreck. Schau rein und du entdeckst, du schaffst es nicht allein. Zum einen zeigt uns das Gesetz, wer wir sind. Unser Zustand, dass wir eigentlich tun können, was wir wollen, wir werden es aus eigener Anstrengung nicht schaffen. Und zum anderen zeigt uns der Spiegel auch, das Gesetz kann uns nicht retten. Sagt der Paulus hier auch im Vers 21, das Gesetz ist nicht imstand, lebendig zu machen. Also ich weiss nicht mal, wie es dir geht, ob du vor einem Spiegel stehst und siehst, irgendetwas, hast du Dreck im Gesicht oder so, der Spiegel wird dich nicht sauber machen. Und eigentlich das Bild ist genau das Gleiche, was der Paulus hier sagt. Du sagst, das Gesetz kann dir zeigen, wo du Dreck hast in deinem Leben. Aber so wie ein Spiegel dich nicht sauber machen kann, so wird auch das Gesetz dich nicht befreien. Oder wir können das Bild von einem Fiebermesser nehmen. Der Fiebermesser zeigt, wie krank du bist. Aber ich glaube, bis heute gibt es die noch nicht, wo du noch ein bisschen mehr drücken kannst und nachher wirst du auch noch gesund. Vielleicht kommt das nochmal, keine Ahnung. Aber er sagt, das ist genau das Bild. Das Gesetz ist, es kann dir zeigen, wo du stehst. Wenn du reinschaust, wird es dir wie ein Spiegel und du merkst, huch, okay. Und sollte uns eigentlich zu Christus treiben und sagen, hey Jesus, ich packe es nicht, ich brauche dich. So wie ein Chines, der Englisch lernt, der wird nicht Engländer, nur dadurch, dass er Chinesisch kann. Nur dadurch, dass wir Gebote einhalten, werden wir nicht Christ. Sondern dadurch, dass wir sagen, Jesus, hier bin ich. Patient im Blick auf die Krankheit, wir sind alle der Patient, der in den Spiegel schaut oder den Fiebermeter rein tut und sagt, huch, Fieber. Tödliche Krankheit ist Sünde, wir sind getrennt von Gott. Und wir sind Sünder zuerst mal. Und nicht, wir tun einen Haufen Böses. Sondern das passiert einfach, weil wir getrennt sind von Gott. Das Gesetz stellt die Diagnose und sagt, ab ins Spital, brauchst Hilfe. Arzt ist Jesus. Die Heilung, Therapie ist Glaube an Jesus. Nicht so, hier, Bibel, jetzt mach, was hier drin steht. Sondern Glaube an Jesus Christus. Übergib dem dein Leben und erfahr, wie er Schritt für Schritt dein Leben verändert. Und Gesundheit ist Gerechtigkeit vor Gott. Wir werden das Leben lang an gewissen Punkten knacken. Wir werden, also ich werde nie der perfekte Christ sein. Aber das ist nicht das, was Jesus zuerst will, sondern er sagt, ich nehme dich mal so, wie du bist. Aber ich möchte dich aus meiner Liebe raus. Aus dem dürfen wissen, bei angenommen verändern. Der Paulus braucht nachher noch ein zweites Bild in den weiteren Versen. Ich habe es hier mal mit einem Zaun dargestellt. Er braucht ein bisschen ein anderes Bild, wo man aber ein bisschen in die Richtung ab Vers 23. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, also bevor das Jesus kam, die Tür wirklich hat aufgeschlossen, dass es möglich ist, allein aus Glauben zu leben, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte. Wir können sagen, bevor das Jesus ist gekommen, sind wir durch das Gesetz wie, Gott hat versucht, Leute, ich weiss, ich habe keinen Einfluss mehr auf euer Leben. Aber ich möchte euch Gebot geben, dass ihr nicht wirklich links und rechts überall über die Strasse ausrennt in euer Unglück. Und es wird hier nicht in dem Sinn der Zaun braucht, sondern der Begriff von einem Aufseher. Im Griechischen steht hier Pädagogos, bekannt vor allem für Ohrs, aber auch für Sparangere. Von denen hat es einen Haufen im Tabor und die sind Aufseher eigentlich von diesen Kindern zum Beispiel. Ich staune dann manchmal, wieso es nicht mehr christliche Institutionen gibt. Es geht denen nämlich genau gleich, wahrscheinlich in den meisten Situationen. Sie werden es nicht schaffen, sie werden diesen Kindern Leitplanken geben können, aber es ist nicht in ihrer Möglichkeit, wirklich Veränderung letztendlich einfach so auf Knopfdruck zu bewirken. Und da finde ich so gut, wenn so eine Institution noch sagen kann, hey, wir haben da noch einen, der tiefer gehen kann, der Veränderung von innen nach außen schaffen kann. Und ein Pädagoge wie ein Zaun, der kann nur von außen Grenzen setzen, der kann nur von außen her versuchen zu schützen. Und das ist das, was eigentlich Gebote wollen. Und sagen, wie ein Zaun. Aber das Problem ist ja, der Paul hat seine Kühe und die grasen am liebsten über dem Zaun. Weil dort wachsen Sonnenblumen, nicht Sonnenblumen, nicht, aber Zäublumen, wachsen dort noch ein bisschen besser, oder? Und das ist genau gleich. Sobald das Gebot da ist, haben wir das Gefühl, ja, aber schauen mal in die Welt raus. Die haben es alle so gut. Und eigentlich, der Zaun fördert zum Teil auch, dass man lieber noch im anderen Teich fischt als im eigenen. Aber nachdem das Christus ist gekommen, braucht es das Gesetz nicht mehr. sondern Christus lebt in uns. Durch seinen Geist. Und er ist der, der unser Leben leiten will. Und ich muss nicht zuerst mich nach einem Gesetz richten, sondern mich ausrichten nach Christus, der mir helfen will. Galater 3, 25 steht: Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle eines Aufsehers. Der Paulus sagt, Leute, jetzt ist Jesus da. Der hat Jesus ja in unser Leben aufgenommen. Jetzt hat sich etwas verändert. Die Frage ist einfach, nehme ich die Freiheit an? Bin ich parat zu sagen, mein Leben gehört allein Jesus? Mein Fokus soll nicht zuerst sein, ich muss, ich soll, sondern danke, Herr Jesus, bist du für mich gestorben. Sicher nachher auch Bereitschaft zu sagen, danke, Herr Jesus, dass du mir kannst in diesen und diesen Situationen helfen. Ich sehe diesen Spiegel, ich sehe diesen Zaun. Aber du musst durch deine Kraft wirksam werden in mir, dass ich hier nicht drüber ausrenne. Schenk, dass sich mein Leben von innen nach außen darf verändern und ich immer mehr darf in das Bild umgestaltet werden, wo du bist. In einem Bild noch einmal dargestellt, für das Gesetz noch einmal ein bisschen zu verstehen, ist oft so, wir kommen zum Glauben. Das ist wie ein Auto, das einen leeren Motor hat. Du schiebst das Auto bis zur Tankstelle. Und nachher erlebst du Jesus. Der Tank ist voll. Und nachher steht dein Auto sitzen und zu fahren. Schiebst du weiter. Schiebst du noch oder fahrst du schon? Das ist einer, der sich nach dem Gesetz orientiert, sagt, Leute, Christi ist so ein Krampf. Das und das und das sollst du und das sollst du auch noch. Oder sagst, danke, Herr Jesus, darf ich aus deiner Gnade leben. Ich weiss, ich packe es nie. Aber durch dich darf sich in mir etwas verändern. Das ist eigentlich die Botschaft vom Gesetz. Das Gesetz soll uns nicht knechten, sondern das Gesetz soll wie ein Spiegel, wie ein Zaun sein, der uns etwas offenbart. Und uns eigentlich in die offenen Arme von Jesus treibt und sagt, Herr Jesus, hier bin ich, ich packe es allein nicht. Und mit dem schließt der Paulus nachher eigentlich auch den Text eigentlich noch so mit einem Feuerwerk, wo er sagt, Leute, entdeckt wieder neu, wer ihr seid, die segensreiche Absicht Gottes durch den Glauben Jesus zur Gotteskindschaft befreit. Vers 26 bis 29 sagt er, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Nicht das Gesetz soll im Vordergrund stehen, sondern das Kreuz. Um das geht es zuerst. Das heisst nicht, dass wir jetzt die Bibel vorgehen und sagen, heute Morgen hat der Frank eine gute Predigt gehabt. Er hat gesagt, wir sollen die Bibel vorgehen, das gilt alles nicht mehr. Dann hättet ihr mich falsch verstanden. Aber Jesus muss uns das Wort lebendig machen. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Und sonst wird es genau zu dem, was der Paulus hier bei den Galater erlebt. Und das dürfen ablegen. Ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Was kann mir helfen, dass ich wirklich in dieser Beziehung, in dieser Abhängigkeit lebe? Eigentlich sagt der Paulus uns hier in diesen vier Versen, wo er sagt, ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Er sagt, Kindschaft bewusst leben, in dem, dass wir uns immer wieder am Kreuz orientieren. Das heisst, immer wieder bankrott erklären und sagen, Jesus, ich bin wieder reingefallen. Ich wollte es wieder selber machen. Und sagen, Jesus, tut mir leid. Übernimm du diesen Bereich in meinem Leben. Immer mehr. Aus dieser Kindschaft heraus erlebe ich dann, dass wir immer wieder vor das Kreuz kommen, der Weg vor das Kreuz gehen. Und ich merke, das fällt uns echt schwer. Es braucht Demut. Ich muss sagen, ich kann nicht. Ich packe es nicht. Und das fällt uns in unserer Gesellschaft unglaublich schwer. Wenn du zum Chef musst und sagst, ich kann es nicht, versuchst wahrscheinlich vorher irgendwie noch eine Lösung zu finden. Jesus wartet auf das. Nur auf das. Bei ihm sind nur Sättige, die sagen, ich packe es nicht. Ich kann es alleine nicht. Und ich glaube, Kindschaft, bewusst leben, heisst immer wieder zu Jesus ins Kreuz kommen und sagen, ich schaffe es nicht. Bankrott erklären und sagen, ohne dich geht es nicht. Das Gesetz soll unsere Vaterarme vom Vater treiben. Kindschaft, bewusst leben, spannend hier heisst auch in Erinnerung an unsere Taufe. Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Er sagt, erinnert euch an den Tag, wo ihr euch habt entschieden für Jesus. Denn zumal ist ja Taufe und Entscheidung für Jesus praktisch zusammengefallen. Erinnere dich an den Moment, wo du Jesus dein Leben übergeben hast. Vielleicht ist das für dich nicht das Datum. Aber vielleicht weisst du, es ist in dieser Zeit passiert. Oder vielleicht war jemand dabei gewesen. Erinnere dich wieder daran. Wir haben am 5. Juni wieder Taufe. Vielleicht sagst du, ja genau, das fehlt in meiner Kindschaft noch. Ich möchte das auch öffentlich bezeugen, dass ich ein Kind Gottes bin. Du bist herzlich eingeladen, dich bei uns als Pastoren zu melden. Einfach weil die Taufe etwas ist, was uns gut tut. Gott hat verschiedene so Symbole, wie uns Abendmahl gesetzt, für das wir uns können erinnern daran und sagen, jawohl, dann habe ich es da. Und so sollen wir uns an die Taufe erinnern. Kindschaft lebt in dem, dass wir uns an das erinnern, was dann Christus für uns da hat. Immer wieder neu staunen und dankbar sein. Kindschaft leben als Mensch heisst aber auch, zu erkennen, ich bin ein Beschenkter. Ich habe eine neue Identität, eine neue Heimat, einen neuen Ort der Geborgenheit. Paulus sagt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden, Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Er sagt, du gehörst zu einer neuen Familie. Kindschaft leben heisst, wow, ja, so viele Schwestern und Brüder, noch Haufen mehr. Ich glaube, manchmal sind wir uns das gar nicht bewusst. Ich habe am Samstag, es war am Freitag zur Nacht, irgendwo gegen Mitternacht zu, mit einer Bekannten geredet, die sagt, ihre Tochter hat eine neue Gemeinde gesucht und sagt, wir schaffen es fast nicht, Kontakt zu finden dort drin. Wir finden unsere Familie nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wieso denn nicht? Weil sie sagen, das sind jeden Sonntag wieder andere Leute. Wenn du mal mit jemandem eine Beziehung aufbauen willst, dann sind die sich die nächsten zwei, drei Mal gar nicht mehr da. Und ich merke, das ist ein Problem oft von unserer heutigen Gesellschaft. Wir können wie gar nicht mehr Familie leben, weil wir oft nicht mehr wie Familie funktionieren. Vielleicht an ihrer Wege, es hat mich echt traurig gemacht. Ich muss sagen, wo ist da vielleicht mir manchmal in Gefahr, wie das Gewaltige von der Familie einfach können zu entdecken und zu sagen, hey, ich gehe am Sonntagmorgen in meine Familie. Ich gehe, wenn ich in den Hauskreis gehe, in meine Familie. Es ist mir so wichtig, dass wir dürfen miteinander unterwegs sein. Und der Paulus sagt das hier und sagt, hey, und da gibt es keinen Unterschied mehr. Da ist nicht einer höher und einer tiefer. So, wir sind alle gleich, weil wir alle darauf angewiesen sind, am Kreuz anzufangen. Und immer wieder müssen wir sagen, ich habe es nicht im Griff. Und einander darin noch zu unterstützen, zu sagen, hey, wir wollen immer wieder zum Kreuz kommen. Und dazu brauchen wir einander. Und das Letzte, Kindschaft bewusst leben, indem wir Gottes Erbe einsetzen. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommens Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm, Abraham, gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Und er sagt, uns gehört das Erbe vom Abraham. Das heisst, wir haben eine Verheißung. Eine Verheißung, dass Gott noch mehr dazu tut zu diesem Volk. Dass Gott eine herrliche Zukunft bereit hat. Und ich weiss nicht, was du machst, wenn du eine Million gewinnst. Aber hier bei dem, was Gott uns anvertraut, er sagt, leg es gut an. Und das heisst nicht irgendwo verscharren oder unter das Bett tun, sondern zu sagen, ich setze es ein, damit andere von dem auch noch hören dürfen. Gottes Absicht heisst, uns mit dem Gesetz letztendlich in seine Arme zu treiben und uns zu sagen, komm zu mir. Und ich möchte dich erleben an meinem Kreuz. An die Erinnerung, dass du der Taufe bezeugt hast. Hier in der Familie. In dem, dass du das Erbe einsetzt. Was es bedeutet, als Kind Gottes zu leben. Und ich glaube, das Abendmahl ist etwas, wo wir vor Gott dürfen kommen. Wo wir auf Jesus dürfen schauen und sagen, danke Jesus. Und wo wir vielleicht bewusst das eine oder das andere uns von Gott noch eins dürfen zeigen und sagen, ich will das loslassen. Ich habe echt das Gefühl, da wird mein Christsein zu einem Krampf. Und so möchte ich euch heute Morgen einfach einladen, nachher im Abendmahl vorne zu kommen oder hinten zu gehen und dort loszulassen. Und wahrscheinlich wird es heute nicht das erste und das letzte Mal sein. Sondern immer wieder können sagen, jawohl, Herr Jesus, ich habe es nicht im Griff. Aber danke dafür, ergriffen sein von dir und aus dieser Ergriffenheit vorangehen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, der Paulus mutet uns heute nicht ganz einen einfachen Text auf und doch ist er eigentlich so klar in dem, dass er uns einfach nur auf etwas herweist und sagt, lasst euch nicht nächten, sondern kommt in die Arme von Jesus, der für euch gestorben ist, der für euch ans Kreuz gegangen ist, der für dich sein Blut vergossen hat, der für dich sein Leben hat gegeben, damit du kannst Leben haben, damit du darfst frei sein darfst. Und schenk da, wo wir uns manchmal selber wieder irgendwo etwas auferlegen, da, wo Satan uns etwas einflüstern kann und sagen, ja, aber das solltest du noch und das solltest du auch noch. Schenk, dass es all unser Handeln letztendlich aus einer Liebe zu dir, aus dem Wissen, ich muss nicht etwas tun, damit du zufrieden bist mit mir, sondern ich möchte es tun, weil ich dich einfach gerne habe. Schenk uns einem jungen Pärchen eine neue Verliebtheit. Dass wir aus Liebe Sachen tun, die uns oft vielleicht nach 10, 20 Jahren gar nicht mehr Sinn kommen. Aber schenk, dass wir wieder neu dürfen die Liebe geschenkt bekommen. Vielleicht auch gerade heute Abend mal neu dankbar sein für das, was du, Herr Jesus, für uns hast am Kreuz. Und dir unser Leben wieder neu geben und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Verändere du mich. Schenke nicht, dass ich mich selber verändern will, sondern dass du immer mehr Raum in mir einnehmen darfst.